Hallöchen ihr da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flachkörper, Folge 3 und heute wird es fantastisch. Wir begeben uns dafür ins Reich der Fantasie. Dafür habe ich zwei Themen mitgebracht, es geht um eine große Geschichte und wieder ein bisschen um Musik. Es ist November, das Jahr neigt sich dem Ende und es ist wieder die Zeit, wo man sich zu Hause verkriecht, sich die großen Geschichten und Blockbuster reinzieht. Dabei haben wir diese Blockbuster gar nicht mehr in irgendwelchen fantastischen Ländern, denn es ist hier wie in den großen Geschichten, liebe Zuhörer, in denen die wirklich wichtig waren. Voller Dunkelheit und Gefahr waren sie. Und manchmal wollte man das Ende gar nicht wissen. Denn wie könnte so eine Geschichte gut ausgehen? Wie könnte die Welt wieder so wie vorher werden, wenn so viel Schlimmes passiert ist? Aber letzten Endes geht auch er vorüber, dieser Schatten. Selbst die Dunkelheit muss weichen, ein neuer Tag wird kommen. Und wenn die Sonne scheint, wird sie umso heller scheinen. Das waren die Geschichten, die einem im Gedächtnis blieben, die irgendwas zu bedeuten hatten, selbst wenn man noch zu klein war, um sie zu verstehen. Aber ich glaube, liebe Zuhörer, ich verstehe jetzt. Ich weiß jetzt. Die Leute in diesen Geschichten hatten stets die Gelegenheit umzukehren, nur taten sie es nicht. Sie gingen weiter, weil sie an irgendwas geglaubt haben. Manche von euch werden das jetzt natürlich erkannt haben und das sich über das liebe Zuhörer gewundert haben. Es heißt natürlich, lieber Herr Frodo. Und das war Samwise Gamgee in Die Zwei Türme, den zweiten Teil von Tolkiens Herr der Ringe. Eine der bekanntesten Geschichten der Welt. Die drei Bücher von Tolkiens Fantasy-Epos wurden zwischen 1954 und 1955 veröffentlicht und knüpfen an die Geschichte des Hobbits von 1937 an. Dabei hat Tolkien ein Universum geschaffen für die Sprachen, die er erfunden hatte. Und tatsächlich wollte der Verlag einfach ein bisschen mehr über Hobbits hören. Die Motive, die er verwendete, kamen dann vor allem aus der nordischen Mythologie und ebenso verarbeitete er im Herrn der Ringe seine Eindrücke aus der Schlacht an der Somme im Ersten Weltkrieg. Während bei Tolkien das Böse aus dem Osten kommt, richten wir nun unseren aufmerksamen Blick nach Westen. Es steigt wieder Rauch auf am Weißen Haus, nicht der süße Duft von Freiheit, sondern der scharfe Dunst verbrannter Wahrheit. Der Herr des Landes der unbegrenzten Möglichkeiten ist zurückgekehrt und mit ihm die alten Schatten, die man längst vergessen glaubte. In den Kellern des Kapitols flackern wieder Flammen, in denen alte Versprechen schmelzen. Der dunkle Fürst Trump hat den Thron der Republik erneut bestiegen, umgeben von Beratern, die nicht beraten, sondern gehorchen. Seine Stimme hallt durch die Sender wie der Ruf eines alten Zauberers, der das Volk in Trance versetzt. »Ich allein kann euch retten! Make America great again!« Ein mager Mörder, naja, wie auch immer. Und während er spricht, marschieren in den Straßen die ICE-Orks, gesichtslose Diener in Uniform, die Tore schließen und Mauern bauen und die Fremden aus dem Land der Freien vertreiben wollen. Sie sagen, sie handeln im Namen der Ordnung. Doch die Ordnung, die sie meinen, ist die Stille der Angst. In den Schatten der Macht hört man es flüstern. Die Welt ist im Wandel. Ich höre es auf TikTok und Instagram. Es raschelt in den Zeitungen. Es ist die Rede von einem Ringordner. Lange galt er als verschollen. Doch dieser Ringordner der Macht will zurück zu seinem Herrn. Einem Ringordner aus Akten und Geheimnissen, so mächtig, dass er selbst den dunklen Herrscher in seinem Oval Office Baradur erzittern lässt. Wer ihn besitzt, kann die Wahrheit verbergen oder sie als Waffe führen. Man nennt ihn die Epstein-Akten. Und wieder flüstert der Inhalt dieses Ringordners durch die Korridore der Macht. Alles kann dir gehören, wenn du nur lügst, ohne zu blinzeln. Doch fernab vom Weißen Haus in den Tälern der Arbeiter und in den Hallen der Gelehrten regen sich Stimmen. Einige sind leise, andere zornig. Sie wissen, dieser Ringordner hat so viel Macht. Gerät er in die falschen Hände, könnte alles vorbei sein. Doch wer wagt es, sich gegen den dunklen Fürsten zu stellen? Die Alten im Senat murmeln nur noch von Verfahren und Paragraphen. Doch ihre Stimmen klingen müde, wie rostige Schwerter aus einem vergessenen Krieg. Die Welt ist im Wandel, der Schatten ist zurückgekehrt. Die Reichen des Westens, also einst die Elben vom Silicon Valley, haben sich in ihre digitalen Wälder zurückgezogen. Dort bauen sie neue Welten aus Algorithmen und nennen es Freiheit. während sie schweigend zusehen, wie die alte Welt im Rauch versinkt. Sie haben sich mit ihren Erfindungen aus der Hochzeit überworfen und wurden nun teilweise vom dunklen Herrscher korrumpiert. Twitter heißt jetzt X. Nur wenige bleiben, die das Feuer der Vernunft noch in sich tragen. Einst wurden die Journalisten dafür im Land gefeiert. Sie sind Wanderer, welche weder zu spät noch zu früh kommen. Sie erscheinen immer genau richtig. Doch es sind nicht mehr viele Aufrichtige übrig. Manche wurden vom dunklen Herrscher beeinflusst, manche haben sich abgesetzt. Nur noch wenige schreiben oder senden über ihre Kanäle. Sie sind auf der Suche nach der einen Akte. Ihn zu finden, vors Gericht zu treiben, ewig zu binden. Also an den Knast. Wir wollen den Trump-Sauron an den Knast binden und hoffentlich absetzen. Sie wissen, der Ringordner muss ans Licht gebracht werden. Nicht um Macht zu gewinnen, sondern um sie zu beenden. Doch der Weg ist gefährlich. Die Nazgul der Neuzeit reiten auf Wellen aus Propaganda, getragen von den sozialen Netzwerken, die einst für Freiheit standen, aber längst zu Spiegeln der Angst geworden sind. Sie jagen jeden, der den Ringordner sucht, und flüstern ihm ins Ohr: Du wirst scheitern, niemand hört dir zu. Währenddessen wächst im Herzen des Landes die Dunkelheit. Mordor DC glüht rot in den Nächten der Wahlkampfreden. Und über allem schwebt ein Bandspruch, der durch Millionen Kehlen heilt. MAGA. Mordor again, great again. Make America great again. Doch irgendwo tief im Land der unbegrenzten Möglichkeiten erhebt sich ein Wind. Vielleicht ist es ein einfacher Mensch, weder Held noch Prophet. Und dann schaut er auf das flackernde Licht seines alten Fernsehers und flüstert: Das darf nicht das Ende sein. Und so beginnt vielleicht eine neue Gemeinschaft des Rings, doch diesmal nicht aus Zauberern, Elben und Königen, sondern aus Lehrern, Arbeitern, Journalisten, Migranten und Leuten, die eine Hoffnung in sich tragen. Und sie tragen keine Schwerter, sondern Rüstung. Keine Schwerter, sondern Worte. Sie brauchen auch keine Rüstung, sondern Überzeugung. Und sie wissen, selbst die kleinste Stimme kann das Schicksal einer Welt verändern. Ähnlich wie bei Tolkien. Und so ähnlich könnte man diese Geschichte eben erzählen. In den USA ist die politische Stimmung sehr aufgeheizt. Bei den Wahlen in der letzten Woche haben die Demokraten wichtige Siege eingefahren. In New York ist ein linker Moslem, Soran Mamdani, oder Soran Mamdani, ich habe den Namen bisher immer nur gelesen und mir ist jetzt hier beim Einsprechen aufgefallen, ich hätte ihn mir vielleicht anhören sollen, gewinnt die Bürgermeisterwahl. Und er ist der selbsternannte Anti-Trump. Also wenn Trump der Teufel, also der Antichrist ist, dann ist Mamdani quasi der Heiland der Demokraten. In unserem Gleichnis könnte er vielleicht Aragorn sein, der dann später in die Rückkehr des Königs als König wieder auf den Thron kommt und die freien Völker regiert. Und auf jeden Fall ist er ein Hoffnungsschimmer für viele. Gleichzeitig kämpft Trump, ähnlich wie Sauron im Herr der Ringe, an allen Fronten. Und wer da am Ende genau die Oberhand behält, bleibt offen. Doch bei Tolkien ist halt dieser eine Ring, der Ring der Macht, entscheidend. Und so viel ist es dann in den USA nicht. Da gibt es dann mehrere Faktoren. Zum einen muss man hoffen, dass der Rechtsstaat die letzten 3 Jahre Trump noch übersteht. Er versucht, seinen Einfluss auf die Gerichte und auf die Medien zu erhöhen. Als Reaktion auf den Wahlsieg von Mamdani will Trump der Stadt New York Gelder kürzen. Er tut also alles, um an der Macht zu bleiben. Einen großen Einfluss auf den Verlauf der zweiten Präsidentschaft von Trump könnten dann eben die Epstein-Akten sein, in unserem Fall dann der Ringordner der Macht. Im Wahlkampf versprach Trump nämlich, diese offen zu legen. In den Akten soll stehen, wer Teil dieses Missbrauchrings von Jeffrey Epstein gewesen sein soll und wer von diesen Machenschaften profitiert hat. Ihr kennt vielleicht diese diese vermeintliche Liste an Namen, wo von Bill Gates, die Clintons und so weiter alle möglichen Leute draufstehen. Was brisant dabei ist, dass Trump Anfang der 2000er Jahre sehr gut mit Jeffrey Epstein befreundet war und beide auch eine ähnliche Biografie teilen, kommen aus New York, reiche Oberschicht. Womit genau Jeffrey Epstein hat irgendwie an der Wall Street sein Geld verdient. Ich weiß nicht genau mit was. Das spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall hat er einen Missbrauchsring aufgebaut, wo er sich und seinen einflussreichen Freunden junge und minderjährige Frauen zugeführt hat. Nee, ich muss es nicht weiter ausführen. Bisher weigert sich Trump auf jeden Fall, diese Akten zu veröffentlichen, oder er wird sogar bockig, wenn das Thema aufkommt. So hat er da bei Truth Social hier seinen Twitter-Ersatz geschrieben, Jeffrey Epstein, ach, hackt er immer noch auf diesem Thema rum, sinngemäß. Und es ist davon auszugehen, dass da drin etwas steht, was ihm gar nicht gefällt. Die Frage ist nun, wer ist der mutige Frodo in unserem Gleichnis und wer bildet die Gemeinschaft des Ringes neu, um diese Akten zu veröffentlichen? Natürlich weiß man nicht, was da drin steht, aber Trump hat etwas damit zu tun. Und das ist sehr offensichtlich. Ob sie am Ende alleine die Chance haben, Trump zu stürzen, bleibt offen. Aber es ist ein Wandel zu sehen. Und die Wahlergebnisse der Demokraten machen zumindest auf die USA bezogen Hoffnung. Und zeigt auch, dass nach jeder Dunkelheit immer was Helles kommt. Oder wie Sam am Anfang gesagt hat, selbst die Dunkelheit muss weichen, ein neuer Tag wird kommen. So, damit würde ich aber sagen, genug mit ekelhaften Männern für heute. Davon haben jetzt nicht nur wir genug, sondern auch Florence and the Machine. 2009 sind sie mit ihrem Debütalbum Lungs direkt auf Platz 1 in Großbritannien gechartet. Sie lieferten uns damit Hits wie Dog Days Are Over oder You've Got the Love. Everybody Scream heißt nun das neue Album von Florence and the Machine. Passend zum Namen ist es an Halloween herausgekommen. Das ist sicherlich kein Zufall. Vor ein paar Wochen haben wir über Taylor Swift gesprochen. Naja, Florence and the Machine stecken Taylor Swift auf jeden Fall in die Tasche. Also musikalisch ist es extrem abwechslungsreich und durchweg gelungen. Im bloßen Hören macht es bereits Spaß. Man muss da nicht tief eintauchen, um erstmal mit der Musik alleine Spaß zu haben, aber das ist ein Qualitätsmerkmal, was Florence and the Machine über die Jahre gehalten hat. Besonders interessant wird es dann, wenn man auf die Texte achtet. Florence Welch, die Sängerin, hat viel zu sagen und sie ist vor allem zurück von den Toten. Und das jetzt nicht nur metaphorisch, sondern tatsächlich. 2022 erlitt sie eine Fehlgeburt quasi auf der Bühne. Sie kämpfte mit inneren Blutungen und hat es gar nicht so mitbekommen im Adrenalinrausch und überlebte dann nur durch eine Notoperation am nächsten Tag. Und dieser Heilungsprozess wird im Album aufgegriffen. Generell ist die Musik von Everybody Scream mit den Worten episch zu beschreiben. Das Schlagzeug, die Drums, Percussions sind oft pompös und das müssen sie halt auch sein, sonst könnten sie nicht mit einer der besten Stimmen der Welt mithalten. Was mich bei Florence and the Machine so generell fasziniert, ist, dass in der Musik viel passiert, ohne dass es überladen ist. Wenn man mal so seine Hörgewohnheit trainieren möchte, sollte man auf jeden Fall Florence and the Machine hören. Und das Schöne an dieser Musik ist, dass man auch beim 7., 8., 12. Mal neue Details hört. Man hört die einzelnen Schläge und entdeckt dann hier noch eine Glocke und da noch eine kleine Melodie. Und das schafft sie auch bei Everybody Scream. Das Flaggschiff des Albums, um es mal so zu nennen, ist das zweite Lied One of the Greats. Ein Lied, welches direkt mit einer ruhig gespielten, verzerrten Gitarrenakkorden einsetzt und einen so direkt in den Bann zieht. Man hört und merkt, Florence and the Machine haben was zu sagen und Florence Welch setzt ein mit ihrer kühlen Stimme. Und dann im Refrain, Arms outstretched from the dead, streetlights bursting overhead. Mit ausgestreckten Armen von den Toten zurück, Straßenlaternen explodieren über dem Kopf. Wow. Das nimmt einen mit, vor allem mit dieser Geschichte, die dahinter steckt. Und sie ist zurück von den Toten. Und es ist wie eine Auferstehung. Und im Video sitzt Florence Welch auf der Rückbank eines Luxuswagens mit Sonnenbrille in der Nacht. Sie singt eine nicht brennende Zigarre in ihrer Hand an. Und sie ist dann da im schwarzen Anzug und man hängt an ihren Lippen. Da passiert nicht mehr. Aber diese Musik nimmt einen einfach mit. Da muss nichts Pompöses sein. Es ist einfach das, was sie tut. It must nice to be a man, make boring music because you can. Es muss schön sein, ein Mann zu sein, der langweilige Musik macht, weil er es kann. It's funny how men don't find power very sexy, so this one is for the ladies, do I drive you crazy. Diese beiden Textzeilen, das ist eine Ansage. Sie zeigt, dass sie eben nicht mit dem popmusikalischen Ideal der femininen Popsängerin, dass sie das nicht erfüllen muss. Das geht mit diesem Video einher, das geht aber schon mit dem Albumcover einher. Sie sitzt dort in einer sehr dominanten Pose, von unten fotografiert. Sie nimmt einen direkt mit. Dieses gesamte Album ist eine Kampfansage und vor allem One of the Greats. Und diese kommt an. Florence and the Machine ist es dann einfach One of the Greats. Und bezeichnend ist dabei, wie recht sie hat. Florence Welch hat nicht mal einen deutschen Wikipedia-Eintrag. Also, während wir über sämtliche Boygroup-Mitglieder oder andere langweilige Männer in der Popmusik wahrscheinlich tausende Artikel finden, ist eine der großartigsten Künstlerinnen weltweit und wahrscheinlich auch eine der wichtigsten. Also klar, wir haben vor zwei Wochen vor ein paar Wochen über Taylor Swift geredet, und musikalisch ist Florence and the Machine so um Welten besser. Und auch Dog Days Are Over haben auch über 1 Milliarde Streams auf Spotify, und trotzdem reicht es nicht mal für sie für einen Wikipedia-Eintrag. Also die Band hat einen, sie als Einzelperson nicht. Und Florence and the Machine haben damit mit Everybody Scream definitiv eins der Alben des Jahres abgeliefert. Und deswegen machen wir jetzt auch einfach Feierabend, würde ich sagen. Und ihr hört bitte Everybody Scream und vor allem One of the Greats. Versprochen, es lohnt sich. Auch mehrmals am Tag, lasst euch von Florence and the Machine verzaubern. Lasst euch in den Bann ziehen. Und wir hören uns dann in 2 Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich. Tschüss, bis bald.